Also, herzlich willkommen zum Brettspiel-News-Podcast. Hier sind Ben
und Sarah
und wir haben uns heute hier... Dirk.
Ja, mich eingeladen. Nö, ich bin hier so ein bisschen mehr in Kontrolle, haben wir eben schon festgestellt mit der Technik. Ich hätte jetzt einfach meinen Namen ganz frech dazwischen gerufen.
Herzlich willkommen, Dirk. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Und zwar, ja, wir haben uns heute, oder wir begeben uns heute so ein bisschen in die Schlacht mit dir, ne? Wir kämpfen so ein bisschen gegen das Chaos, gegen das Imperium und gegen, oder wir sind die Rebellen sozusagen und haben einen erfahrenen Helden mit dir hoffentlich unserer Seite. Mhm. Und zwar geht es heute so ein bisschen um Uprising, aber vor allem auch um die Personen dahinter. Und da sind wir sehr froh, dass der Dirk heute da ist als einer der Autoren des Spiels.
Genau, herzlich willkommen, Dirk.
Ja, ich freue mich sehr, mit euch heute hier im Podcast zu sein und gibt natürlich für einen stolzen Papa nichts Schöneres, als über sein Kind zu sprechen.
Das ist schön, das hört bestimmt deine Tochter sehr gern.
Das
ist nicht gemeint heute. Nee,
lustige Side Note zu meiner Tochter. Ich wusste schon vor ihrer Geburt oder bevor ich überhaupt wusste, dass ich das Glück haben werde, sie zu bekommen, dass wenn ich mal eine Tochter haben sollte, die Ronja heißt, und ihr werdet festgestellt haben, es gibt im Spiel einen Helden, der prophetisch ihren Namen trägt.
Ja, das stimmt.
Insofern,
genau, das hatten wir in der Session mit dabei. Ja,
genau, die ist dem ganzen Projekt sehr, sehr verbunden und ist ganz stolz.
Cool, ja, das kann ich mir vorstellen.
Das glaube ich sofort, ja. Cool. Wir wollen heute so ein bisschen über die Entstehungsgeschichte von Uprising reden. Wie kam es überhaupt zu dem Spiel? Wie hat sich's entwickelt? Weil habt ihr jetzt schon, ich glaube, mehrere Crowdfunding-Kampagnen mit dem Spiel gemacht. Und wie sieht auch die Zukunft aus? Mhm. Das sind so die drei Themenbereiche, die wir uns rausgesucht haben. Und wir steigen vielleicht einfach mal bei der Entstehung ein. Was war denn so der Trigger für dich oder für euch, ein Spiel zu machen? Also was hat euch getroffen, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen das jetzt, wir probieren das jetzt?
Ich war immer so ein ganz, ganz großer Fan vom Thema Crowdfunding. Gibt so einen TED-Talk, den ich irgendwann mal in meinem Leben gesehen und gehört habe von Amanda Palmer, The Art of Asking, und den, wann immer ich über das Thema spreche, erwähne ich das immer, weil ich den allen so ganz warm ans Herz legen kann, sich den mal anzuschauen. Und es geht quasi darum, dass man überrascht sein wird, wenn man um Hilfe bittet, wenn man sich's mal traut, wirklich andere Leute um Hilfe zu beten, wie viel Hilfe man dann eigentlich auch zurückbekommt. Das ist eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte. Und das fand ich immer total inspirierend. Und ich finde dieses ganze Thema Crowdfunding so verrückt, weil es so ein bisschen so ein Gegenentwurf ist zu dem sehr kapitalistischen System, in dem wir ja so leben, wo es eigentlich eher für einen Unternehmer darum geht, was herzustellen, was ganz günstig ist und was man dann an ganz viele Leute verkauft. Und Crowdfunding funktioniert ja so ein bisschen gegensätzlich. Wir haben dann, oder viele Leute entwickeln was sehr Spezielles und Teures oftmals, was dann nur an eine ganz kleine Gruppe von Leuten auch geht, und die geben einem das Geld dafür im Voraus. Eigentlich dürfte es sowas gar nicht geben in unserem System. Und das fand ich immer völlig verrückt, und ich fand das immer so toll. Und als damals so die Idee geboren wurde, das zu machen, hatte sich am Horizont so, also es war so 2015, es hat sich schon so abgezeichnet, dass da im Brettspielbereich so einiges geht. Und so Ideen, die wir hatten, wären einfach niemals damals in den Verhältnissen mit einem klassischen Verlag möglich gewesen, umzusetzen. So ein, keine Ahnung, Ravensburger oder irgendein anderer großer Verlag, die hätten einfach gesagt, habt ihr sie noch alle? So, was wollt ihr machen? Irgendwie ein 4x-Spiel kooperativ, was dann 4 Stunden oder 3 dauert? Irgendwie so, nee, also das müsst ihr jetzt mal bitte auf 1 Stunde runterbrechen, und so 1000 Komponenten geht auch gar nicht. Und es hat sich dann einfach so abgezeichnet, dass es einfach so Möglichkeiten gibt, wo man das alles nicht mehr braucht, weil man brauchte keinen Verlag irgendwie plötzlich mehr. Und da ich immer so ein ganz großer Freund von der Idee war, habe ich das Glück gehabt, meinen guten Freund Cornelius, mit dem ich immer zusammen gespielt habe. Also wir wussten, wir haben so denselben Geschmack, den konnte ich in so einer verrückten, in so einem verrückten Anflug davon überzeugen, dass es echt eine gute Idee ist, sowas zu machen. Und der sagte mir damals, ja, okay, weißt du, mein Aufmerksamkeitshorizont ist aber jetzt nicht so super lang. Meinst du, wir schaffen das in einem halben Jahr? Und ich so, I don't know. Und dann hat es 5 Jahre gedauert, bis wir soweit alles gelernt haben und soweit zufrieden waren mit der ganzen Spielidee, dass wir gesagt haben, okay, jetzt sind wir bereit, das der Öffentlichkeit vorzustellen. Und die Spielidee dazu, so wie wir es gemacht haben, unser Ansatz dafür war gewesen, dass wir gesagt haben, wir machen für uns einfach das Spiel, von dem wir sagen würden, das ist das beste Spiel der Welt. Und haben da dann einfach ganz großes Glück gehabt im Endeffekt, dass das mit vielen anderen Leuten auch noch so resoniert.
Ja, aber war es dann tatsächlich am Anfang so das Crowdfunding, was dich so interessiert hat?
Ja.
Und dann hast du gesagt, hey, und Brettspiele ist gerade auch cool, mache ich gerne. Also finde ich, okay, spannend, dass es so rumgekommen ist.
Ja, ich glaube, das ging schon sehr Hand in Hand. Ich glaube, so jeder Brettspieler träumt auch oftmals davon oder hat super gute Ideen für ein eigenes Brettspiel. Also das war einfach so die einzige Sache, wo ich dachte, okay, da ergibt sich einfach so eine, oder da stehen die Sterne irgendwie so günstig gerade, dass das genau das wäre, was ich mir dann auch vorstellen konnte. Oder ich dann auch gesehen habe, so ganz viele Leute fangen einfach an, ihre Ideen im Brettspielbereich, und der war damals schon riesig, im Crowdfunding-Bereich so umzusetzen. Also da hat so eine Hand gab sich die andere.
Okay, cool. Ich bin heute so ein bisschen der Questmaster, weil was wir am Montag gelernt haben bei der Tabletop-Session zu Uprising, war, dass Quests einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei dem Spiel sind, die einem immer nochmal Möglichkeiten geben. Du musst jetzt heute nicht würfeln. Das wollten wir jetzt im Podcast vielleicht dann nicht machen. Aber einfach nochmal so ein bisschen, um das Thema Quests mit reinzubringen, zum Einstieg. Bevor wir jetzt so ins Abenteuer aufbrechen und quasi so die ganze Welt rund um Uprising erkunden, wenn du dir eine Figur in dieser Welt erschaffen könntest, welche Eigenschaften würdest du dieser Figur geben? Und was wären auch so ein bisschen die Schwächen? Weil jede Figur hat natürlich auch ihre Schwächen. Was wäre dein Held?
Oh. In meiner eigenen Rollenspielwelt soll ich mir einen Charakter erschaffen, wo ich immer der Dungeon Master war. Ich bin ja der Forever DM. Jetzt darf ich die Spielerrolle übernehmen.
Ja, aber es ist schon eine Quest aus den höheren Kapiteln.
Ja, ja.
Du bist ja auch schon ein erfahrener Held. Also.
Ja. Also, ich würde wahrscheinlich. Was hast du gemeint, was die besondere Stärke wäre?
Welche Eigenschaft würdest du so deiner Figur geben welche Schwäche hättest du dann auch als Figur? Du kannst aber auch gerne besondere Stärke nennen, ne? Also passt auch.
Das ist echt schwierig, da müsste ich jetzt wirklich eine Sekunde überlegen. Wahrscheinlich als besondere Stärke würde ich gerne viele Sprachen können. Das ist in dieser Welt unglaublich nützlich, weil es so viele verschiedene Fraktionen gäbe. Und was wäre meine Schwäche? Meine Schwäche wäre wahrscheinlich, dass ich zum Würfelspiel neigen würde.
Das heißt, also ist ja Uprising ist ja sehr stark würfelgeprägt. Das heißt, du würdest immer gern in Kampfsituationen gehen.
Ich glaube, ich wäre ein sehr erfolgreicher Abenteurer, aber ich wäre dann auch sehr erfolgreich, meinen verdienten Lohn im Würfelspiel wieder zu verlieren.
Ah, okay. Cool. Ja, danke, dass du da mitgemacht hast bei der Quest.
Kriegst du einen Erfahrungspunkt.
Genau.
Nice. Ich brauche nur noch 1999.
genau.
Wie sah denn so eigentlich so die erste Version von Uprising in deinem Kopf aus? Also was war das für ein Spiel, als du angefangen hast, dir darüber Gedanken zu machen?
Ich habe mir mit Cornelius zusammen gesagt, hier, wir wollen das Brettspiel machen, was wir am allerbesten finden. Insofern waren so ein paar, es waren so ein paar Themengebiete, wie wir es machen wollten, waren schon relativ klar. Also es war, ich glaube, man nennt das im Fachjargon Dudes on a Map Game. Mhm. Das wussten wir relativ früh und ich würde uns beide auch als sowohl Star Wars als auch Lord of the Ring Nerds klassifizieren und wir tendieren eher so ein bisschen zur Fantasy, also ein Stück mehr Lord of the Rings. Insofern war es klar, dass wir in so eine Fantasy-Richtung auch gehen, wo ich zu Cornelius meinte, naja, ich habe aus meinen Zeiten, ich erwähnte es ja eben schon, ich habe noch meine alte Rollenspielwelt in der Schublade. Das ist eigentlich alles ready irgendwie so für die Hintergrundgeschichte und da haben sich so ganz früh die Grundzüge ausgedeutet, also Dudes on the Map und was auch schon sehr früh klar war, was ich so eine der interessantesten Aspekte des Spiels fand, wir haben relativ schnell festgelegt, dass wir zwei Gegnerfraktionen haben wollen, also dass wir nicht nur einen Gegner haben, sondern zwei und dass die sich auch gegenseitig bekämpfen und so ein paar von diesen Grundzügen waren relativ früh klar. Wie das am Anfang aussah, war dann natürlich nochmal komplett anders. Wir wollten am Anfang irgendwie noch ein Legacy-Spiel machen, was über 12 Kapitel geht, bis uns dann nach so einem Jahr aufgegangen ist, ja okay, wir haben leider irgendwie jetzt nicht nochmal 20, 30 Jahre Zeit, das irgendwie zu playtesten. Das geht nicht. Und das war so ein Prozess. Du nimmst dir am Anfang natürlich so ganz viel vor und willst so ganz viel machen und dann feilst du das über die Jahre einfach, wird das einfach immer kleiner und immer kleiner und eigentlich auch immer besser, weil Uprising hat irgendwann zwischendurch auch mal unendlich lange gedauert und das mussten wir alles irgendwie dann definieren oder kleiner machen oder zusammenschrumpfen.
Pavel hat uns auch erzählt in unserer Session, dass das Spiel tatsächlich am Anfang kompetitiv war und erst nach einer gewissen Zeit kooperativ wurde. Er hatte so schön gesagt, ja, wir haben am Anfang miteinander gespielt und uns irgendwann angefangen zu hassen. Und dann habt ihr euch überlebt, wie würde es uns denn mehr Spaß machen? Also kannst du mal da ein bisschen von diesem Weg, wie ihr von dem kompetitiven Spiel zum kooperativen
Modus also gekommen seid? Es hat angefangen als kooperatives Legacy-Spiel. Und dann kamen wir irgendwann zu dem Punkt, dass wir gesagt haben, ja, okay, das geht nicht, das bekommen wir nicht geplaytestet. Und dann haben wir ganz viele von den Aspekten genommen und haben das dann war das für eine Zeit lang quasi kompetitiv gegeneinander. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass das einfach so brutal irgendwie ist und sind dann wieder zurück zu kooperativ. Und da bin ich super froh drüber. Das ist für mich persönlich auch so eine Grundsatzentscheidung geworden oder gewesen auch damals. Ich fühle mich da sehr, sehr wohl in der Ecke. Ich möchte eigentlich auch gar nicht mehr oder ich brauche gar nicht mehr irgendwie kompetitiv spielen. Ich glaube, sollte ich noch weitere Spiele machen, werde ich die immer eher kooperativ machen als kompetitiv.
Okay, das heißt, du spielst auch privat lieber wirklich kooperativ oder spielst du gar keine kompetitiven Spiele mehr?
Doch, aber wirklich was geben tut's mir nicht. Also ich spiele lieber kooperativ, aber da kooperative Spiele noch nicht so verbreitet sind wie kompetitive Spiele, also ich glaube, es gibt keine Ahnung, wie da die Ratio ist, so in meiner Spielegruppe oder so kommen jetzt auch nicht so viele und dann spiele ich halt mal mit, aber wenn ich zum Beispiel mal mit Cornelius irgendwie über eine längere Zeit irgendwie, wenn wir uns mal eine Auszeit nehmen zur Konkurrenzanalyse, nennen wir das immer, wir arbeiten ja, wir ziehen uns dann mal eine Woche in die Natur zurück, ohne Internet und sagen unseren Ladies, dass wir jetzt mal Fokusarbeit verrichten müssen, was lustigerweise, es stimmt auch, es ist auch was Wahres dran, aber dann spielen wir eigentlich auch nur die ganze Zeit kooperativ und ich merke so manchmal, wenn ich bei denen in der WG bin und wir spielen dann ab und zu mal, weil da wird natürlich auch immer viel gespielt. Und dann gibt's mal so 2-3 Tage hintereinander. So, danach bin ich dann auch schon ganz schön mental irgendwie ausgeleiert. Also ich finde es eher anstrengend und ich teile einfach viel lieber so die Freude am Sieg oder dann die so eine Niederlage und wenn ich irgendwie, wenn ich ein Spiel gewinne, dann freue ich mich vielleicht 5 Sekunden und danach habe ich es vergessen. So, das irgendwie, das gibt mir einfach persönlich nichts. Aber wenn ich mit Cornelius irgendwie da einen epischen Sieg irgendwie in Uprising errungen haben, dann freue ich mich da auch noch am nächsten Tag drüber oder so an die Dinge erinnere ich mich oder ja, das liegt mir einfach eher.
Cool. Das kann ich total verstehen, ja. Geht mir ähnlich.
Wie sah denn so der erste tatsächlich spielbare Prototyp von Uprising aus?
Super sah der aus, weil ich so ein, weil ich so ein Perfektionist und Grafikkünstler bin. Insofern, da habe ich Pavel und Cornelius immer schön in den Wahnsinn getrieben, weil es mir niemals gereicht hat, einfach jetzt nur so ein weißes Blatt Papier zu haben, sondern von Anfang an habe ich da stundenlang in Photoshop verbracht, das alles zusammen zu basteln. Also die Prototypen sahen immer super aus. Aber das war nicht eure Frage, sondern wie sahen die aus? Also die sahen schon, also die hatten bemalte Miniaturen und wirklich komplett layoutete Karten, was halt natürlich ein völliger Irrsinn ist, weil du alle 2 Tage quasi neue Karten ausdrucken musst und die dann ausschneiden musst. Und ergonomisch war das nicht, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Den anderen nicht so.
Okay. Das heißt, du hast das Artwork dann auch irgendwie am Anfang versucht, so ein bisschen selber mitzugestalten, oder?
Ja, am Anfang haben wir halt irgendwelche Fantasy-JPEGs aus dem Internet genommen, als Platzhalter. Mhm. Und so das Thema Art und Art Direction kam dann so ein bisschen später. Also irgendwann, glaube ich, haben wir einfach, wir haben relativ frühzeitig gemerkt, so okay, wir sind irgendwie A, es macht uns total viel Spaß und B, wir sind da irgendwas auf der Spur. Also es hat so sehr schnell so ein Eigenleben entwickelt, wo wir auch ganz viel Enthusiasmus entwickelt haben und so die künstlerische oder die Art dann dafür irgendwann zu kreieren. Also ich habe die Konzeptart nennt man das. Also ich habe mir ein Tablet gekauft, so ein Zeichentablett und habe dann sehr rudimentär, sage ich mal, Zeichnungen gemacht und dann haben wir uns halt freischaffende Künstler gesucht, denen wir das dann gegeben haben und denen gesagt, so jetzt mach das mal, lass das mal ein bisschen schöner aussehen.
Okay, cool. Ja. Vor allem schön, wenn man dann irgendwie auch noch Künstler mit einsetzt und ich finde, das macht immer sehr, sehr viel mit dem Spiel, was das ausmacht.
Ja. Das Wahnsinnige für mich daran war, das ist ja mal, also es war ja meine alte Rollenspielwelt, da das quasi dann nochmal so intensiv, weil natürlich habe ich mich dann auch nochmal ganz viel damit beschäftigt oder da ganz viel geschrieben und gemacht und gemalt und designt und entwickelt, dass das so zum Leben erweckt wurde dadurch oder dass dann man, wir haben dann natürlich das Geld auch ausgegeben irgendwie für professionelle halt Artists oder freischaffende Künstler, da das dann heute so zu sehen teilweise, dass diese ganzen eigenen Ideen so schön mit Leben erweckt werden, ist schon einmalig.
Das stimmt, ja. Das gerade so diese Welt, wenn man die selbst erschaffen hat und dann wirklich nochmal so zu sehen und vor allem schön, wenn die Artists dann auch geschafft haben, das so quasi dann wirklich darzustellen, weil da ist ja immer noch nochmal künstlerische Freiheit so mit drin. Aber wenn du das auch nochmal wiederfindest, deine eigene Welt. Ja. Schön. Gut. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, du hattest uns ja vorhin ein Video empfohlen, dass wir uns mal angeschaut haben, um das Spiel so ein bisschen besser kennenzulernen. Und ja, der das Video gemacht hatte, der hatte so schön erzählt, dass er am Anfang, als er das Spiel gekauft hat, hat er sich mega drauf gefreut, gespielt und war dann erstmal mega verzweifelt und frustriert und alles. Ja, und hat es dann erstmal einfach nur zur Seite gelegt und hatte dann gesagt, zum Glück hat er es nochmal, ich weiß gar nicht, wie viel später nochmal rausgenommen und nochmal probiert. Aber also so Spiele lösen ja eigentlich immer Gefühle in einem aus. Und bestenfalls natürlich Gefühle irgendwie von Freude, Neugier und allem. Das hat jetzt zuerst, also ne, habe ich auch in teilweise Rezensionen gelesen, dass zuerst mal so ein bisschen Verzweiflung auslöst. Ist das tatsächlich auch so?
By Design.
Also, das war wirklich euer Ziel.
Naja, wie gesagt, wir haben es für uns selber gemacht und wenn wir kooperative Spiele spielen und wir bringen die auf den Tisch und wir gewinnen die beim ersten Mal, spielen wir die kein zweites Mal. Sondern wir wollten einfach für uns wirklich eine Herausforderung. Oder wenn wir ein kooperatives Spiel spielen, dann hätten wir schon gerne eine Herausforderung, weil wir auch so ein... Also es gibt einfach gewisse Spiele, die wir lieben und die wir einfach oft spielen. Und das finde ich... Weißt du, heute hast du ja so hier... Kult des Neuen. Wer spielt heute ein Brettspiel eigentlich ein zweites Mal? Und wir finden, es gibt so ein paar seltene Spiele, die so viel gewinnen, wenn man die einfach regelmäßig spielt und da so ein bisschen tiefer eintauchen kann. Das mögen wir eigentlich bei kooperativen Spielen. Insofern war das eine Designentscheidung, wo businesstechnisch ist die wahrscheinlich sehr doof. Ja, weil du natürlich Leute hast, die dann sagen so, ah ja, aber was denn das für ein random Luckfest? So, dem gebe ich mal eine 1 hier auf BGG. Auf der anderen Seite gibt's genügend Leute, die genau sagen, so, oder die da so ein bisschen wie wir denken, die halt so diese Herausforderungen suchen und diese Lernkurve, dass wenn man sich drauf einlässt und wenn man es halt ab kann, dass man das erste Spiel verliert oder vielleicht auch noch das zweite und das dritte, aber man so merkt, so okay, ich mache vor, also diese Reise, die Heldenreise, wo man so entdeckt, also es gibt so viel zu entdecken, wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt und ich finde, das ist so ein bisschen das Schöne, daran Uprising zu lernen, dass ich glaube, man immer einfach immer wieder eine Kleinigkeit entdeckt, was man vorher übersehen hat und einfach da ein bisschen tiefer einsteigt. In der heutigen Zeit ist es mit Sicherheit eine sehr gewagte Anforderung an jemanden. Insofern sind wir auch immer total froh, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe schon 10-mal gespielt. Und wir so, yeah. weil, wie gesagt, wie viele Leute haben Spiele im Regal stehen, die sie halt niemals spielen oder vielleicht einmal gespielt haben. Aber ja, wir wollen mit Uprising ein Spiel sein mit einer wahrscheinlich sehr dedizierten Spiel, also mit einer sehr dedizierten Zielgruppe. Aber wenn Uprising dein Spiel ist, dann kannst du das 100-mal spielen. Und wir haben es 1000-mal gespielt, geschätzt und gefühlt. Und du hast halt einfach niemals dasselbe Spiel. Es ist jedes Mal was völlig anderes. Und so Kopfkino-Szenen-mäßig, also es passieren uns immer noch Dinge in den Spielen, wo wir uns so angucken und denken so, hä, geht das? Ist das regeltechnisch konform? Und dann hast du natürlich das Problem, du hast hier die Regeln geschrieben. Also sei mal jetzt bitte nicht verdutzt darüber. Aber das ist so, das fand ich magisch. Da hatten wir wirklich magische Momente, dass wir uns angeguckt haben und dem Spiel dabei zugeguckt haben, wie das ein Eigenleben entwickelt hat und Sachen gemacht hat, die wir irgendwie so nicht vorher gesehen haben oder wo wir selber überrascht waren. Und das ist für mich so ein bisschen die Magie.
Das stimmt, ja, das hört sich auf jeden Fall gut an, vor allem, wenn man dann immer, also weil ein Spiel dann nicht einfach nur immer dieselbe Sache ist, die man spielt, sondern immer wieder neue Sachen offen lässt und vor allem das mit den, so ein bisschen, dass man die Tricks und Kniffe immer nochmal finden muss in dem Spiel, das ist, glaube ich, auch mit so ein bisschen was Besonderes, also dass es vielleicht so auf den ersten Blick vielleicht erstmal nicht so wirkt, erstmal diese Verzweiflung vielleicht in einem, hervorruft, aber da muss man einfach mal ein bisschen starken Willen zeigen und sagen, hey, ich will mich jetzt diesem Spiel stellen, ich will da tiefer reingehen und das finde ich eigentlich auch ein schöner Ansatz, sowas mal zu probieren.
Cool. Ja, genau, also genau so ist es. Wir haben das ja beim Playtesten gesehen, weil wir oftmals Partien hatten, wo wir eigentlich nach der ersten oder zweiten Runde gedacht haben, naja, brauchen wir das jetzt noch weiterspielen? Eigentlich können wir schon, können wir jetzt einpacken, aber wir waren ja im Playtest. Und deswegen hat uns da Pavel ganz oft irgendwie dann dazu ermahnt, so, nee, wir gucken jetzt mal, wie sehr wir hier irgendwie auf die Mütze bekommen. Und genau das waren dann die Spiele, die wir mit einem Punkt gewonnen haben und an die ich mich heute noch erinnere.
Cool. Also dranbleiben auf jeden Fall.
Immer, immer. Es ist Uprising macht halt einige Sachen wirklich anders, als man das so, glaube ich, als Spieler gewohnt ist. Ich kann euch ein Beispiel geben. Es wird oftmals dazu kommen, dass ihr eure ganze Armee verliert. Und in ganz, ganz vielen anderen Spielen wäre das wirklich das Ende. Oder teilweise wird es wirklich sehr, sehr düster aussehen. Und dann könnte man sich denken, wie sollen wir das schaffen? Der Trick dabei ist einfach nicht aufzugeben. Es gibt immer so viele Möglichkeiten oder manchmal ist es, dann hat man der Horde trotzdem noch zwei Schaden gemacht, auch wenn man seine ganze Armee verloren hat. Und da, allein das schon ist so super wichtig. Das merkt man am Anfang vielleicht nicht so, aber ja, da muss man muss manche Sachen einfach neu denken oder die sind so counterintuitive. Ihr müsst mir mein Denglisch so ein bisschen verzeihen. Ich spreche den ganzen Tag nonstop mit Cornelius auf Englisch.
Alles gut. Alles gut. Den ganzen Tag. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ja. Wie sieht denn dein Alltag aktuell jetzt aus? Ihr habt ja auch eine Kampagne bald bevorstehen. Wie sieht denn aktuell so dein Alltag aus?
Naja, wir sind ja beides so irgendwie oder alles so hier Mädchen für alles, weil ich meine, im Kern sind das Cornelius und ich und Percy, also Cornelius Katze, die den ganzen Laden schmeißen müssen. Und das heißt, du musst halt einfach alles machen. Von Marketing über halt die Kampagnenseite, über Grafik, über Playtesting, irgendwie die Community und Support. Und wie sieht's mit der, also wir müssen ja Prototypen erstellen oder dann uns irgendwie um Shipping kümmern. Deswegen so einen typischen Tag gibt's eigentlich nicht. So, ich wach morgens auf und fang an zu arbeiten und guck mal, was so alles passiert. Weil Cornelius ist ganz ähnlich.
Okay. Und wie oft spielt ihr denn tatsächlich noch Uprising? So,
bestimmt mehr nicht mehr. Woche, oder? Nee, bestimmt aktuell einfach nicht bei weitem nicht so häufig, wie wir das früher gemacht haben. Aber es gab eine Zeit lang in dieser wirklich ganz, ganz heißen Phase oder in dieser ganz, ganz heißen Entwicklungsphase haben wir es täglich gespielt oder mehrfach täglich. Ich glaube, wir haben es mal versucht zu rekonstruieren, aber das mit diesen 1000 Partien, die wir zusammen mit Pavel in so im Dreier gespannt gespielt haben, ist nicht so fern ab der Realität. Irgendwann kam dann auch Covid irgendwie dazwischen, deswegen haben wir so einen ganz, ganz ausgetüftelten Mod, nennt man das, glaube ich, auf Tabletop Simulator, wo wir es dann digital spielen konnten, was eine riesige Hilfe war. Aber ja, da, also wir sind erfahrene Veteranen, was Uprising angeht.
Ja, der Mod ist tatsächlich krass. Also da hat Pavel sich, glaube ich, ordentlich ausgelassen.
Oh ja.
Und, macht ja Spaß. Mhm. Wie war denn der Weg dann von dem Spiel zu der ersten Kampagne? Du hast gerade schon gesagt, es war ein heißer Entwicklungsprozess.
Ja.
Was gab's denn da so für Hürden zu nehmen? Ich meine, ihr habt ja dann auch irgendwann quasi euren eigenen Verlag gegründet. Mhm. Und wie war der Weg dahin?
Naja, also ich würde mal sagen, wir haben es wirklich jahrelang einfach nur unter uns dreien gespielt. Und dann war, glaube ich, der erste große Schritt, wirklich zu sagen, wir playtesten, also wir zeigen jetzt das so einem engeren Kreis von Freunden und aus unserem Umfeld. Das war so der erste Schritt. Und dann haben wir die dazu verpflichtet, das mit uns zu spielen. Und dann hatten wir einfach das ganz große Glück, dass Cornelius wohnt in so einer, der ist ja Amerikaner und bei dem waren in der WG wirklich, das war einfach immer Open Doors. Da kamen immer einfach so viele Leute hin und die haben gekocht und da irgendwie, das war so ein ganz freundlicher, einladender, ist immer noch so, Ort, wo weil Cornelius ja auch so im Hobby drin ist, dann auch ganz viele Brettspieler immer waren. Also wir hatten immer einen regen Vorrat an Leuten, mit denen wir das dann playtesten konnten. Das war so der nächste große Schritt, wo wir dann schon gemerkt haben, okay, ey, Feedback ist super, die lieben das, die wollen das nochmal spielen, die kommen extra dafür her. Und dann, naja, wir wussten immer irgendwie, okay, wir wollen das ja irgendwann mal crowdfunden. Irgendwann musst du dich dann halt anfangen, über diese ganzen Themengebiete so zu informieren. Das war alles so einfach, wir haben alles halt einfach dann von Peak auf gelernt, was da alles dazugehört. Du musst den Hersteller suchen, oft das ganze Online-Game irgendwie einmal irgendwie durchspielen. Das ging dann alles so Hand in Hand, aber das waren so ganz viele Sachen, die wir dann gleichzeitig gemacht haben. Und dann haben wir irgendwann mit Kickstarter gesprochen und die haben denen mal einen Prototypen gezeigt und die haben uns dann nach Amerika eingeladen, nach Pax Unplugged. Wir waren auf Essen, wir waren auf der BerlinCon. Wir sind dann einfach irgendwann so aus unserer Entwicklerhöhle rausgegangen und dadurch bekam das dann alles irgendwie so mehr Realität oder wurde so ernst, sage ich mal. Also da konnte man dann irgendwann auch nicht mehr zurück. Das war dann irgendwann klar, okay, wir machen irgendwann eine Kampagne. Und da haben wir einfach auf dem Weg dahin immer noch ganz, ganz viel gelernt und lernen müssen. Hatten dann schon relativ frühzeitig uns für einen Hersteller mit Longpack entschieden und haben mit denen dann auch schon ganz früh angefangen, wirklich Prototypen zu planen und zu erstellen und da halt einfach alles zu lernen, was man da irgendwie lernen kann. Das war alles, wie gesagt, das war ganz viel und ganz spannend. Also eine ganz verrückte Zeit. Und dann kam irgendwann sozusagen der Kickstarter.
Okay, ja, du hast jetzt schon, also spannende Reise, ne, die ihr da zusammengegangen seid, vor allem, dass ihr so alles so von Grund auf gelernt habt. Also ich stelle mir so vor, dass man da wirklich über die Jahre super viele neue Kenntnisse und alles entwickelt. Mhm. Und das ist ja auch einfach was Spannendes, ne? Was man auch anderen nochmal weitergeben kann oder auch selbst nochmal nutzen kann, ne? Wenn andere Spiele kommen. Aber jetzt vielleicht nochmal zu eurer Reise und quasi die Entwicklung, die ihr da durchgemacht habt. Eine Quest, und zwar die Quest der Herausforderung heißt sie. Was war denn so euer gefährlichster Gegner in dieser Zeit? Also war es so eher Zeit, Geld, Regeln, Erwartungen, was auch immer? Und wie habt ihr diesen Gegner besiegt?
Mhm. Also es gibt eine Sache, die fällt mir sofort ein, aber die wäre dann schon mehr oder weniger nach der Kampagne. Gilt das?
Ja, gern, klar.
Also der größte Killer war für uns einfach war Covid und die Shipping Crisis, wenn sich da noch jemand dran erinnert, dadurch, dass irgendwann einfach die Containerpreise explodiert sind, hat uns das in eine derart prekäre Situation gebracht, dass wir hatten damit gerechnet, so der Durchschnitt, da lag damals so bei 1.000-2.000 Euro pro Container. Und wir wussten, wir brauchen ungefähr so 2 Container. Ergo war unsere Rechnung, okay, das sind maximal 4.000 Euro, alles klar. Im Endeffekt haben wir für einen Container 25.000 Euro bezahlt. Sprich, statt 4.000 Euro hatten wir plötzlich 50.000 auf der Uhr. Und also das dieser Sommer, wo es quasi, also du hast, während du darauf gewartet hast, dass Longpack mit der Produktion fertig ist und wir das in einen Container bekommen, hast du mehr oder weniger täglich die Kurve verfolgen können, wie der Containerpreis nach oben geht. Und du bist dann in so einer Situation, wo wir einfach eine Entscheidung treffen mussten. Und die Entscheidung wäre entweder gewesen, okay, wir holen uns jetzt einen Container oder wir warten. Warten hieß einfach das Risiko, okay, was machen wir denn, wenn die Preise nicht runtergehen, sondern noch höher gehen? Dann haben wir nicht 50.000 auf der Uhr, dann haben wir 100.000 auf der Uhr. Insofern haben wir dann in diesen sauren Apfel gebissen und haben unsere Community um Hilfe gefragt. Und waren, glaube ich, so eine der ersten, die das gemacht haben. Und das ist dann irgendwann sehr in Mode gekommen. Aber das war eine ganz tolle Erfahrung, weil wir dann von unserer Community da total aufgefangen wurden. Also wir haben denen dann einfach wir haben so ein, wir waren, also die Kampagne war für unsere Verhältnisse super erfolgreich. So, das hat alle unsere Erwartungen übertroffen und wir wussten mehr oder weniger nach dem ersten Tag, okay, wir werden das weitermachen können. Wir werden quasi weiterhin wollen wir für Uprising irgendwas entwickeln, haben dann sofort angefangen, gab es genaue Pläne, wir wollen dies und das machen, haben auch schon mehr Art produziert und hatten für alle Götter der Rebellen hatten wir schon Art und dann haben wir gesagt, in der Situation, komm, wir machen aus den Kartenset, das sind die Blessings, die gibt's auch heute immer noch und da fragen uns oftmals Leute irgendwie so, ja, sagt mal, 9 Karten irgendwie, die kosten 25 Euro, irgendwie sind die aus Gold oder irgendwie, was ist mit euch los? Irgendwie und sagen wir mal, ja, die haben Goldfoil, aber wir werden die niemals günstiger machen, weil das war der Deal gewesen damals. Wir haben gesagt, wer uns 25 Euro spendet als Zuschuss, dem schicken wir die einfach. Und dann haben wir die gedruckt irgendwie und haben im Wohnzimmer von Cornelius mit allen Freunden, die wir hatten, Tausende oder halt knapp 1000 von diesen Blessing Packs irgendwie in Umschläge und selber beschriftet und verschickt in alle Welt und die Community hat damals irgendwie 30.000 Dollar knapp zusammengetragen und die anderen 20.000 haben wir dann aus unserer eigenen Tasche bezahlt. Aber das, da waren wir schon, einer der Endgegner, der uns wirklich eine Narbe irgendwie verpasst hat oder wo es einfach sehr knapp war. Also 50.000 wäre unser Ende gewesen.
Okay, so selbstständig nochmal so aus dieser Krise heraus zu schaffen, ne, mit so Ideen, das hat ja sowas, was Corona eigentlich so, ja, Positives auch mitgebracht hat, dass man halt gesehen hat, wie Menschen auch mit dieser Krise umgehen und welche neuen Strategien und sowas man hat. Also so schlimm es auch war, das Ganze, oder ist, zum Teil ja auch immer noch, aber das hört sich jetzt auch nochmal nach einer Chance an, ne, die man dann gehabt hat, genutzt hat und wo die Community auch unterstützt hat.
Wir haben auch 5 Jahre lang Uprising gespielt und wussten einfach, wir lassen uns von sowas jetzt nicht kleinkriegen. So, ja. immer schön Kopf über Wasser halten, so irgendein Ausweg wird es schon geben und den gab es dann auch glücklicherweise. Aber das war toll, das war wirklich so, das war so ein Moment irgendwie hier, Trust in Humanity Restored. Amanda Palmer, ja. Art of Asking, das war wirklich ganz, ganz großartig und hat uns alle auch da ganz, ganz eng zusammengeschweißt und wird immer so eine der Lagerfeuergeschichten sein, die wir uns in ein paar Jahren dann immer noch erzählen.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Definitiv. Kommen wir vielleicht nochmal zu den anderen Seiten der Kampagne. Wie habt ihr denn diese Kampagne erlebt? Oder
völliger Wahnsinn.
An den Start, ja. Ging und wie habt ihr den Start der Kampagne erlebt?
Ich erinnere mich da nur noch, wie das ist halt wie so ein Fiebertraum. Man werkelt so irgendwie wirklich jahrelang und jetzt ist das jetzt ähnlich, nur dass es jetzt nicht 5, 6, 7 Jahre waren, die man auf sowas hingearbeitet hat, sondern nur 2, aber man arbeitet irgendwie so 2 Jahre lang im luftleeren Raum und dann kommt so der Tag, wo die Kampagne startet und das ist bis heute der Tag, also gut ging's mir nicht, ich war wirklich, wirklich aufgeregt, ich bin auch jetzt aufgeregt. Aber damals, das war schon nochmal das war ein anderes Niveau. Da war ich wirklich, ich glaube, das war der Tag in meinem kompletten Leben, wo ich konnte nichts essen und ich war wirklich, wirklich so angespannt und aufgeregt, weil dieses Crowdfunding-Ding ist ja mehr oder weniger so gestaltet, du weißt eigentlich schon nach 5 Minuten, wohin die Reise geht. Also dieser erste Tag, diese erste Stunde, diese erste Minute, das ist alles so komprimiert und so entscheidend oder da ist dieses, weil es halt einfach so viele andere Sachen gibt und da ist es einfach, wenn du nicht am ersten Tag schon wirklich erfolgreich bist und dein Ziel erreichst und gleich fandest und so, wie gesagt, schreiben die sich ja alle drauf, funded in 2 minutes, funded in 30 seconds, also das ist brutal, das ist wirklich, wirklich ganz, ganz brutal. Insofern hatten wir da einfach ganz, ganz großes Glück.
Ja, vor allem das ja direkt am Anfang, also wie du gesagt hast, ne, dass das gleich so geflogen ist. Das
ja.
ist ja, also freut uns sehr für euch. Ja. So. Wir drücken natürlich auch die Daumen für
ja, die ganz lieben Dank.
Die am 7. dann startet. Mhm.
Ja, vor allem, genau. Wir waren ja auch noch First-Time-Creator. Das ist ja auch nochmal, das sind wir jetzt zum Glück nicht mehr. Wir haben den Leuten jetzt bewiesen und die haben jetzt, die haben mal gelernt, was wir, wieso bei uns der Ball läuft. Irgendwie, das ist natürlich ein riesiger Vorteil, aber so als First-Time-Creator, verständlicherweise zu Recht, wirst du sehr, sehr genauer unter die Lupe genommen oder musst schon sehr, sehr gut einfach dann deine Idee vorstellen oder deine Idee muss gut sein. Und da hatten wir einfach auch, das war auch unser ganz großes Glück. So, es gibt jetzt nicht so viele 4x-kooperative Spiele. Und das, wir haben das irgendwie gemerkt, wenn wir auf den Messen waren. Es gibt so Leute, die haben das Spiel aufgebaut gesehen und bei denen hast du in den Augen gesehen, die haben verstanden, worum es geht. Das finde ich immer ganz schön zu sehen. Also ich glaube, das Spiel spricht so für sich oder Leute erkennen, wie viel Liebe und Herzblut von uns da drin steckt. Weil welcher Verlag kann sich das denn heute mal leisten, so 6-7 Jahre lang zu entwickeln und zu playtesten? Klar, ja. als Neuling kannst du davon mit Sicherheit einfach die Hälfte der Zeit von abziehen, weil du natürlich neu bist und erstmal auch ganz viele Sachen lernen musst, aber da bin ich schon echt stolz drauf, dass wir uns so viel Zeit genommen haben. Oder ich hatte am Anfang die Erwähnung gemacht mit der Aufmerksamkeitsspanne von Cornelius. Der hat das auch nie wieder erwähnt. Der hat dann auch einen solchen Ehrgeiz entwickelt, das wirklich so perfekt wie möglich zu machen, dass dieses Thema nie wieder auf den Tisch kommt. Bin ich ganz, ganz stolz auch auf ihn. Also wir haben uns da alle so reingebissen. Das war wirklich ganz fantastisch.
Ja, man wächst also an seinen Herausforderungen. Das klingt auf jeden Fall so danach.
Was waren so die ersten Gedanken, als dann die Kampagne losging? Hat's da irgendwie dann?
Ja, was machen wir jetzt? Was machen wir? Wie sieht jetzt die nächste Erweiterung aus? Cool, wir können jetzt Söldner machen. Das war völlig klar. Am nächsten Tag haben wir sofort irgendwie gab's die ersten Planungen irgendwie, was wir dann jetzt von den Ideen, die wir beim ersten Mal nicht verwirklichen können, dann realisieren konnten.
Und also sagst du die Ideen, also ihr habt ja sicherlich dann auch sehr viel Feedback, Wünsche, Idee, was auch immer von der Community erhalten. Wie geht ihr mit sowas um? Weil ich kann mir vorstellen, man muss ja auch irgendwie gucken, was passt zu dem Spiel, dass man nicht selbst quasi das Spiel so ein bisschen verlässt, weil man zu viel auf die Wünsche eingeht. Also man muss da, glaube ich, eine Gratwanderung, oder? Wie macht ihr das?
Ja, ist eine Gratwanderung. So am Anfang haben wir immer... Wie gesagt, die Entwicklung war, wir wollten ein Spiel machen, was wir lieben. Und das haben wir so für uns geschafft. Aber irgendwann ist es dann auch, dass Uprising auch das Spiel von anderen wird. Und das wollten wir immer, Feedback war uns immer, fanden wir immer super. Das war so hilfreich oder wir haben so viel Feedback bekommen und es sind so viele gute Sachen. Das haben wir ja schon über das jahrelange Playtesten, waren wir da eigentlich schon total geübt, mit Feedback umzugehen. Und oftmals war das mit Feedback so, dass wir alle drei, wir haben eine Sache gehört und die hat sofort Klick gemacht. Und wir wussten sofort, ah, okay, die haben total recht. Ganz klar, die Wetterkarten müssen weg. Wir haben eine total gute irgendwie Sensibilität dafür darüber entwickelt, mit so Feedback umzugehen oder das so aufzunehmen. Und eines der größten Wünsche der Community war gewesen, so, okay, ihr habt das 1000-mal gespielt und ihr wisst vielleicht, wie der Hase läuft, wir nicht, gebt uns doch mal einen Reroll. Es muss doch jetzt nicht so brutal sein, dass man da nicht einen Reroll haben kann. Wir sagen, ja, habt ihr recht. Komm, haben wir den Reroll gemacht oder die Leute haben uns in der ersten Kampagne schon direkt irgendwie gefragt, weil wir damals auch schon eine Expansion hatten, haben gesagt, ja, wo ist denn die Big Box? Macht mal eine Big Box, macht mal eine Storage Solution irgendwie, wo alles reinpasst. Bis auf, okay, das schaffen wir jetzt nicht. Und bei der zweiten Kampagne war es genau dasselbe. Wie wieder so, nee, sorry, das schaffen wir jetzt nicht, vielleicht beim nächsten Mal. Und jetzt ist das nächste Mal. Insofern bekommen die Leute jetzt die Big Box, an der wir die letzten 2 Jahre gesessen haben. Und ähnlich war das auch mit dem True Solo Modus. Können wir vielleicht auch später nochmal dezidiert drauf eingehen. Aber
gerne.
Wir versuchen eigentlich, wir wollen ja irgendwie, dass unsere Rebellen da happy sind, und es ist eigentlich sehr klar, was sich sehr viele Leute wünschen, und dann versuchen wir das denen zu geben und mit einer Kombination aus, dass wir auch immer Ideen haben, die wir lieben und die wir umsetzen wollen, und das ging so Hand in Hand. Aber ich glaube, das beschreibt so ganz gut. Wir haben sehr schnell oder sehr lange gelernt, über dieses viele, viele, viele Playtesten in Person ein sehr gutes Gespür zu entwickeln, Feedback zu integrieren, und Feedback hier so in unserer Bubble, finde ich auch echt, kommt immer auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Klar, du hast vielleicht mal Leute, die es dann verreißen irgendwie oder frustriert sind und sich dann vielleicht abschätzig darüber äußern, aber im Ganzen, wir haben so toll, es gibt so viele Leute, die uns so tollen Input gegeben haben, ist absolut fantastisch.
Okay, ja, das klingt auf jeden Fall gut. Also ihr seid euch treu geblieben unter dem, was ihr wolltet, ne, das Spiel quasi so machen, dass ihr es liebt, aber trotzdem offen sein für Feedback und das Ganze annehmen und schauen, wie das dann entsprechend reinpasst. Finde ich auf jeden Fall, auf jeden Fall eine gute Methode, wie man rangeht. Du hattest eben die Wetterkarten erwähnt. Die Story hat uns auch
Pavel erzählt. Na klar. Ja, na klar.
Das hat er gleich angesprochen. Und ich hatte doch so gesagt, ja, Wetter ist ja prinzipiell eigentlich immer eine ganz nette Sache, um so ein bisschen, einen Zufallseffekt reinzubekommen. Du kannst ja mal kurz erzählen, was da geht. Aber was mich interessieren würde, ist das so, dass einzige Feature, weil ich kann mir vorstellen, man hat halt tausend Ideen am Anfang von so einem Spiel. Und es ist sicherlich ein Feature oder ein bis zwei Features, die man immer so nochmal mitschleppt und so denkt, ah, kriege ich die jetzt vielleicht irgendwie rein? Ist das das Wetterkarten-Thema oder ist es nochmal anderes?
Ja, da gibt es ganz viele Themen. Ich habe irgendwann angefangen, Brettspiele entwickeln mit Kochen zu vergleichen. Und ich sehe, wahrscheinlich würden viele Leute sagen, naja, bei dem Platz, den es am Tisch einnimmt, ist es eher so ein Fünf-Gänge-Menü, aber stell dir es vor wie ein Gericht, Partei oder keine Ahnung, irgendein Gericht. Was ist dein Lieblingsgericht? Quest für dich? Was ist dein Lieblingsgericht?
Das ist schwer.
Und welche Schwäche hast du?
Ich würde sagen Indisch. Indisch, ich liebe
Indisch. Okay, ein Curry.
So in so ein Dahl.
Okay, ein Dahl. Nimm ein perfektes Dahl. Du willst irgendwie, und dein Brettspiel, was du machst, wird am Ende ein perfektes Dahl. Natürlich gibt es noch 10 andere ganz tolle Zutaten, die du auch echt liebst, aber wo man sagen müsste, naja, die passen im Endeffekt dann einfach nicht mehr in das Gericht. So ein bisschen ist es. Und das glaube ich, wir haben einfach tausendmal dasselbe Gericht gekocht und haben zu viel Koriander oder dann noch irgendwie, Ananas reingemacht, mussten dann irgendwann feststellen, ja okay, wir mögen vielleicht echt gerne irgendwie Ingwer oder Zimt oder einen Apfel, aber der passt einfach nicht in das Dahl rein. Und so gern wir den da drin hätten, so, das geht einfach nicht. Und so haben wir dann irgendwann, kamen wir dann auf unsere Rezeptur oder auf die Zutaten, die dann so das für uns perfekte Gericht ergeben haben.
Okay, ja, schöne Metapher dazu mit dem Essen. Ja.
Es wird dann auf den Tisch gestellt, dann setzen sich Leute um den Tisch. So war es auch oftmals beim Playtesten. Also wenn ich für Leute koche irgendwie da, weißt du, dann stehe ich auch manchmal eher in der Küche als am Tisch. Und so war das auch oftmals beim Playtesten. Wir haben das dann angerichtet, aber da waren wir schon echt nervös. Also das ist schon auch brutal irgendwie, weil du siehst es den Leuten einfach sofort an. Du siehst den Leuten sofort an, ob es ihnen schmeckt oder ob sie Spaß haben. Also das war schon, da muss man echt so ein bisschen, das war einfach ein toller Entwicklungsprozess.
Schön. Apropos Entwicklungsprozess, du hast eben schon kurz über die Kampagne gesprochen, die jetzt ansteht. Vielleicht kommen wir da noch drauf zu sprechen. Was können denn die Rebellen jetzt sozusagen erwarten in der neuen Kampagne?
Den True Solo Modus und die Legendary Big Box, die wir glauben, es könnte die weltbeste Big Box für ein Brettspiel sein. die es gibt. Das ist die eine Sache und das hat uns unglaublich viel Zeit gekostet, die zu entwickeln. Und das andere ist der True-Solo-Modus. Relativ schnell, nachdem Uprising dann rauskam und es die ersten Leute bekommen haben, sind ganz viele Leute zu uns gekommen und haben gesagt, ich liebe das Solo. Ich spiele das Two-Handed-Solo. Und wir so, okay, was ist Two-Handed-Solo? Und dann haben die uns erklärt, irgendwie, also, dass dann, dass du zwei Fraktionen spielst, also du simulierst quasi den zweiten Spieler. Und so haben wir den Begriff gelernt. Und über die Jahre haben wir dann auch noch gelernt, dass es sowas gibt wie True Solo, wo du das Spiel wirklich dezidiert auf einen Spieler ausgelegt ist. Und wie gesagt, wir hatten von Anfang an immer so eine ganz, ganz große und aktive Solo-Spieler-Community. Und da war dann einfach die Frage für uns, ob wir denen nicht ihren True-Solo-Modus geben können. Und den haben wir dann auch angefangen zu entwickeln und haben relativ schnell rausbekommen, dass das auch funktioniert. Das ist natürlich eine Frage, irgendwie funktioniert Uprising irgendwie mit einer Fraktion oder allein und funktioniert hervorragend. Aber hatten wir auch wieder ganz, ganz großartigen Einfluss irgendwie aus unserer Community, aus unserem Discord-Server. Gibt's Daniel aus dem Solo-Sumpf? Ich bin mir sicher, wenn einer von euren Zuhörern so ein bisschen in der Solo-Bubble unterwegs ist, wird der Name ihm was sagen. Und der hat das in seinem Namen drin. Und als wir angefangen haben, das zu entwickeln, und wie gesagt, der war immer so nett und so aktiv, habe ich den einfach Amanda Palmer um Hilfe gefragt. Gesagt, sag mal, hast du nicht Lust, irgendwie da mitzumachen? Das war einfach so ein, und mittlerweile habe ich mit dem Jour fix, also mit dem, ich spreche einmal in der Woche mit dem, haben wir unser Lead Playtester und Entwickler da mit gewesen, und der bringt einfach so eine solche Passion mit, das zu machen. Ich bin relativ sicher, dass der einer der am besten und erfahrensten Solospieler weltweit ist, und der hat es dann mit uns zusammen auf so ein, meiner Meinung nach, Weltklasse-Niveau gehoben. Und genauso war es bei der Big Box. Irgendwann ist bei uns auf dem Discord-Server Hextra aufgetaucht. Und Hextra ist irgendwie in der Inlay-Tray, ich druck mir 3D-Inserts für mein Brettspiel, auch so eine Koryphäe. Und der hat dann einfach mal so Bilder rausgehauen, wie der sich eigens einfach so eine Storage-Solution, also so ein System, um das Spiel halt irgendwie einzusortieren und so, für die Big Box gemacht hat, und hat dann gesagt, guck mal hier, hier ist der Link, hier könnt ihr euch das alle runterladen for free und euch ausdrucken, und wir so, krass, und ihr wisst jetzt schon, was kommt, Amanda Palmer nehme ich um die Ecke, ich so, sag mal, Hextra, also du scheinst dich ja echt gut auszukennen, und scheinst ja Uprising auch zu mögen, sag mal, wir könnten echt Hilfe gebrauchen, und dann haben wir 2 Jahre lang mit Hextra das weltbeste Tray, Inlay, ihr wisst, glaube ich, was ich meine, für die Big Box entwickelt. Und der macht das halt einfach, weil der Bock drauf hat, aber auf Weltklasse-Niveau, meiner Meinung nach, weil wer beschäftigt sich denn jahrelang irgendwie mit so Inlay-Systemen? Wer hat denn diese Expertise? Ich bin mir genauso sicher, der ist Weltklasse in dem, was er macht, weil es da einfach dann auch gar nicht so viele Leute gibt, die sich mit sowas irgendwie beschäftigen können. Das ist einfach großartig. Das kann man in der neuen Kampagne erwarten. Ein Solo-Modus auf Weltklasse-Niveau und eine Big Box auf Weltklasse-Niveau.
Das spricht auf jeden Fall wieder für eure Community. Also super cool, dass es da einfach Leute gibt, die euch dann supporten in den Zweigen, wo ihr auch selber noch nicht so erfahren seid. Und spricht einfach nochmal für Uprising und den Einfluss, den die Community drauf nimmt. Das macht auch, glaube ich, einfach Spaß, wenn man auf so jeden Leute schon an Bord hat.
Wie gesagt, wir haben das alles. Die einfach Bock haben. Ja, wir haben das, machen das alles hauptsächlich aus Spaß. Oder das, weißt du, das ist der Hauptantrieb, das zu machen, weil du passioniert bist dafür, und genauso machen die das, weil die so viel Lust darauf haben, und da entstehen einfach, finde ich, ganz, ganz tolle Sachen. Das ist immer, glaube ich, ein guter Antrieb, wenn man was macht, was einem Spaß macht. Ich glaube, mit der Zeit wird man dann besser, und dann wird das auch gut.
Cool. Gibt's denn noch irgendwie Änderungen am Grundspiel? an Mechaniken oder habt ihr das jetzt erstmal unberührt gelassen?
Es gibt so ein paar Feinjustierungen. Also zum Beispiel, ich habe ja von der Reroll-Mechanik gesprochen, dass die dann halt nachträglich in einer Erweiterung kam, und wir haben jetzt einfach über die letzten Jahre festgestellt, dass das so eine große Hilfe ist für neue Spieler, weil oftmals kamen dann Leute zu uns und haben gesagt, ich habe alles, womit fange ich denn jetzt an? Ich bin ein bisschen überfordert. Und denen haben wir einfach dann immer gesagt, nimm einfach nur die Grundbox, mehr brauchst du nicht, mach nichts dazu, aber hol dir die Reroll-Mechanik, wenn du die Titans-Erweiterung hast. Und dann haben wir irgendwann gedacht, naja, komm, ey, das mit dem Reroll, das ist gerade für neue Spieler so eine große Hilfe, oder so, macht den Einstieg einfach leichter. Die machen wir jetzt in die Grundbox mit rein, und genauso verfahren wir mit dem Solo-Modus. Also das soll dann auch keine Erweiterung sein. Wir haben so ganz oft gesehen oder auch gehört, dass die Leute, wenn die mittlerweile irgendwas auf Gamefound oder auf Kickstarter an Spielen unterstützen wollen, die sind sich immer sehr unsicher, ob das Grundspiel ausreicht, oder da gibt es sehr viel Ärger, dass man mehr oder weniger gezwungen ist, noch irgendwelche Erweiterungen dazu zu kaufen oder sich erstmal wirklich zu educaten, zu unterrichten, zu informieren, ganz, ganz gezielt. Irgendwie sowas brauche ich jetzt eigentlich alles, und das wollten wir relativ, also wir wollen den Leuten einfach mit dem Grundspiel, wenn jemand sagt, ey, so ist mir alles zu viel, ich möchte erstmal wirklich klein anfangen, dann wollten wir einfach mit dem Grundspiel sicherstellen, dass denen auch völlig, dass das völlig ausreichend ist. Und das sagen wir auch immer den Leuten, dass das Grundspiel völlig ausreichend ist, komplett, ein Komplettpaket ist und dir hunderte Stunden von Spielspaß liefern wird, wenn du das Spiel magst.
Und vielleicht nochmal gerade zu dem Reroll, zu der Mechanik, die du angesprochen hast. Also für diejenigen, die jetzt noch nie das Spiel gespielt haben, wie kannst du da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, was die genau erwartet, was das quasi das Spiel
Gott.
War? Oder ist es zu weit ausgeholt?
Ja, es ist ein 4X-Spiel, und wir übernehmen jeweils die Rolle von einer Fraktion, die bisher vom Imperium unterjocht wurde, und gegen die begehren wir jetzt auf, und die sind in der Mitte der Karte, und von außen kommen die Horden der Zerstörung aus Untoten und Dämonen. Also wir sind, Cornelius sagt immer, gesandwiched zwischen diesen beiden Gegnern, die sich auch gegenseitig bekämpfen, und müssen da versuchen, uns zu befreien. Also als Helden und Anführer unserer Völker rebellieren wir gegen das Imperium und versuchen gleichzeitig nicht vom Chaos überrannt zu werden. Wie im echten Leben.
Ja, genau. Ja, genau, sehr schön, ja, sehr schön zusammengefasst, finde ich. Das gibt es sehr gut wieder. Was kann man denn so noch Richtung Zukunft erwarten? Also so, wenn ich so die Quest der Prophezeiung als letzte Quest mit reinbringe, wenn du in die Zukunft blickst, Dirk, welche Prophezeiung siehst du denn so für Uprising und auch die Brettspielwelt? Was siehst du in der Zukunft?
Ich glaube, Uprising ist ziemlich komplett. Wir wollen auf jeden Fall, und das haben wir bei der jetzt zuletzt haben wir das auch gemerkt, dass wir glauben, dass das ein ausgereiftes Gericht ist, an das man jetzt nicht noch so viele weitere Zutaten hinzufügen kann. Insofern gibt's vielleicht, wir haben schon noch Lust, irgendwie andere Fraktionen in der Zukunft vielleicht nochmal zu entwickeln, aber wir würden schon so sagen, dass Uprising, so wie wir es jetzt sehen, schon sehr, sehr ausgereift ist. Also ich glaube, man nennt das Bloat oder Feature, irgendwie Overflow oder so. So manche Spiele leiden so ein bisschen davon, dass die durch Erweiterungen nicht wirklich besser, sondern eigentlich schlechter werden. Und da haben wir immer ganz mit ganz großem Adlerauge drauf geguckt, dass wenn wir eine Erweiterung machen, die dem Spiel wirklich was hinzufügt, was Spaß macht, ohne dass es jetzt das zu verkompliziert. Insofern glaube ich, ist Uprising sehr komplett. Vielleicht kommt da schon noch mal was in der Zukunft, aber was ich mir sehr gut vorstellen kann, für mich persönlich werde ich auf jeden Fall so in der Welt bleiben, und wenn ich irgendwas mache, wird das mit Sicherheit in Azul stattfinden. Was immer das auch sein mag. Comic, Film, Musik, Brettspiel, Rollenspiel, irgendwas in der Richtung wird sein.
also vielleicht für diejenigen, die Uprising noch nicht kennen, Azul, das ist ja quasi die Welt, die wir hier oder die ihr hier erschaffen habt.
Mhm. Genau. Korrekt.
Als kleiner Einschub. Mhm.
Gibt es denn schon konkret was in Planung, über das du sprechen kannst?
Maybe.
Was nach Uprising? Maybe.
Nee, aber konkret, ja, konkret, ich müsste es jetzt so, das Orakel von Delphi müsste ich so eine ganz kryptische Message jetzt irgendwie über den Äther schicken, die habe ich leider nicht dabei, aber ja, vielleicht gibt es auch dann dazu irgendwie demnächst, also ja, ich habe was in der Schublade, worauf ich mich sehr freue, aber darüber kann ich leider noch nicht reden.
Okay, es bleibt spannend.
Das ist dann Teil 2 unseres Interviews.
Sehr gerne. Sehr gerne.
Gut, dann ja, würde ich sagen, vielen Dank, Dirk, für die Einblicke in die Welt von Uprising und auch in dein Leben. Das war super spannend. Wir haben viel gelernt. Amanda Palmer ist öfters gefragt.
Ja.
Es hilft auf jeden Fall zu
TED Talk, The Art of Asking. Ja.
Haben wir auf jeden Fall auch an einigen Beispielen hier nochmal gesehen, dass es euch auch wirklich und Uprising weitergebracht hat an der Stelle. Ihr habt auch einen starken Willen bewiesen als Rebellen während der Kampagne und auch weiterhin. Ich glaube, das ist schon ein Mammutwerk, so ein Spiel auf die Beine zu bringen und auch weiterhin zu verbessern, zu erweitern, immer wieder zu spielen. Also Hut ab, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und ja, ich glaube, ihr habt wirklich euch einfach das Spiel gemacht, was ihr liebt. Und das merkt man euch auch an, definitiv.
Ja. Die Leidenschaft, die dahinter steckt. Ja.
Vielen Dank. Es ist auch eine Prise Wahnsinn mit dabei, weil alle haben uns am Anfang gesagt, okay, ihr wollt Kickstarter, irgendwie wollt ihr so ein Crowdfunding machen. Macht mal was Kleines. Fangt doch mal mit so einem Kartenspiel an. Und wir so, nein. Nein, wir machen das 5-Gänge-Menü. Was euren ganzen Tisch einnimmt.
Ja, das ist euch, glaube ich, absolut gelungen.
Ja, sorry dafür. Ja, sorry. Einnimmt. Sorry about that.
Aber ich glaube, das ist auch einfach was Schönes. Ne? Man kann viel entdecken. Es gibt viel, viel zu sehen in dem Ganzen. Also ich kann es nur jedem ans Herz legen, der an sowas Interesse hat, das einfach mal auszuprobieren. Wir hatten viel Spaß schon beim Playtesten. Und ich hatte vorhin noch den 7. erwähnt. Ich hatte aber nicht gesagt, dass es der 7. Oktober ist, weil der Podcast wird ja erst danach erscheinen. Das heißt, am 7. Oktober startet eure Kampagne, richtig? Mhm. Und die geht dann bis wann? Damit auch jeder nochmal weiß, wie lange er hier einsteigen kann,
bis
wenn er
zum,
jetzt Blut geleckt hat.
Bis zum 22. Oder ist es der 21.? Ich glaube, bis zum 21. Also 14 Tage.
Okay.
14 oder sind es dann 15? Okay. 15 Tage, so ich glaube, es ist der 21.
Der 21. ist nochmal der Dienstag. Also wenn es am 7. startet, am Dienstag, dann ist es dann quasi von Dienstag bis Dienstag. Also
von
kurz
Dienstag
vor der
bis Dienstag.
Spielemesse in Essen endet dann eure Kampagne.
Ganz genau.
Also von daher, schnell sein, zuschlagen.
Gut.
Dann auch von meiner Seite ganz lieben Dank, Dirk. Es hat total Spaß gemacht.
Das freut mich. Hat mir auch Spaß gemacht. Ja.
War sehr, sehr spannend, nochmal einiges zu erfahren und ich konnte nochmal sehr viel mitnehmen. Danke.
Ja, ich danke euch, dass ihr mich eingeladen habt, liebe Sarah, lieber Ben. Ich war ja euer Premierengast für das Interview-Thema. Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht und wie gesagt, ich habe das am Anfang erwähnt, für mich gibt es nichts Schöneres, als irgendwie über mein Kind hier zu reden, als stolzer Papa.
Ja, sehr schön. Vielen Dank.
Alles klar, mach's gut.
Dir noch einen schönen Abend,
Jo.
Dirk.
Bye, bye. Ciao.
Gute.
Ciao.
Ciao.